Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Nun, Miss Drain.
Nennen Sie mich Jane.
Jane Drain. Schön. Jane, Sie wollten mich um Rat bitten bei den schriftstellerischen Bemühungen.
Sie sind doch Schriftsteller, oder?
Nun ja, das bin ich.
Der hat mir Gedichte geschenkt und letzte Woche in meiner Gebetszeit hat er mir offenbart, dass Sie mir helfen werden, sie zu veröffentlichen.
Da hat er Ihnen aber eine ganze Menge geschenkt.
Ja, und Sie werden mir helfen, sie zu veröffentlichen.
Nun, warten wir mal ab.
Ich bekomme sie, wo ich gehe und stehe.
Was?
Ja, die Gedichte. Ich weiß nie, wann wieder eins kommt. Ich liege zum Beispiel in der Badewanne und, und plötzlich kommt mir wieder eins in den Kopf. Und ich muss aus der Badewanne rausspringen und durchs ganze Haus rennen und mir einen Kugelschreiber suchen. Und wenn ich dann einen gefunden habe, dann schreibe ich so schnell wie möglich auf.
Was schreiben Sie auf?
Na, das Gedicht. Ich schreibe so schnell wie möglich auf.
Jane, wenn Sie sagen, dass der Herr Ihnen Gedichte schenkt, was meinen Sie damit?
Schauen Sie, zum Beispiel heute Morgen. Heute Morgen habe ich auch eins bekommen. Ich stand unter der Dusche und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Wenn ich in der Bibel nach Weisheit suche, denke ich mir, was für ein köstliches Buch. Das muss doch eine riesige Freude sein. Für jeden, der es liest, sei er groß oder klein. Wir lernen darin, dass der Mensch bitterbös ist und das seit dem 3. Kapitel Genesis. Warum tun wir nicht nach Gottes Reichtümern trachten, anstatt nach Geld, Ruhm und Ehre zu schmachten? Drum lasst uns vor Gott nun die Häupter neigen oder, je nach Konfession, auch die Knie beugen. Auch das uns bleibe eine Spaltung erspart, so wurde es mir in der Dusche offenbart.
Jane, was soll ich sagen?
Wie fanden Sie es?
Jane, nur Sie konnten so etwas schreiben.
Ja, und an welchen Verlag schicken wir nun die Gedichte?
Jane, die...
Schauen Sie.
Die Sache ist Lyrik, so gut sie auch sein mag. Lässt sich heutzutage sehr schlecht verkaufen.
Aber die Gedichte hat mir der Herr geschenkt und sie werden sich deswegen auch verkaufen, nicht wahr?
Sehen Sie.
Schauen Sie, ich habe sogar eins für Sie geschrieben. Das können Sie vortragen, wenn Sie, zum Beispiel, wenn Sie Vorträge halten und so.
Kein Zweifel, dass ich ein Schriftsteller bin, denn ich schreibe Bücher, mal dick, mal dünn. In ihnen ist, hoffe ich, ausgedrückt, was wir machen müssen, damit Gott uns entrückt. Das ist sehr bewegend. Mich bewegt es jedenfalls. Aber Jane, was genau meinen Sie damit, wenn der Herr Ihnen diese Gedichte schenkt?
Ja, ich sitze zum Beispiel in der Badewanne.
Nein, nein. Was passiert in Ihrem Kopf?
Keine Ahnung. Die Worte schießen einfach so in den Kopf und dann aufs Papier. Wie auch immer. An welchen Verlag schicken wir denn nun die Gedichte?
Warten Sie, Jane. Ich glaube, mir passiert es gerade auch. Ja, ich spüre, wie ein Gedicht kommt und ich glaube, es ist für Sie. Hören Sie zu. Jane, danke, dass Sie so göttliche Gedichte schreiben. Damit kann man sich so herrlich die Zeit vertreiben. Doch Jane, Sie sollten sich nicht genieren, sie auf eigene Kosten zu publizieren.
Ziemlich selbstsicher, die junge Dame. Vielleicht sogar eine Spur zu selbstsicher. Und darum, um Sicherheit geht es auch heute in unserer zweiten Reihe, also in unserem zweiten Teil von der Predigtreihe Miau. Eigentlich ein selten bekloppter Name Miau, ne, wenn man so drüber nachdenkt. Aber wisst ihr jetzt alle Bescheid, was es eigentlich heißt? Schon erklärt worden, das sind die Anfangsbuchstaben M-I-A-U zu unseren Sachen mit Power und heute in Sicherheit wird das Thema heißen und in den nächsten Wochen kommt und lasst euch überraschen, was es dann da heißt. Ne? Wir hätten es eigentlich auch Man nennen können, wenn es schon um Schafe geht, vielleicht irgendwie so mit Power wird passen, vielleicht ändere dein Sicherheitskonzept, aber wir haben es jetzt mal mit Miau betitelt. Gut, also damit ihr das nochmal ein bisschen in Erinnerung bekommt, am Anfang nochmal der Psalm 23, der ist ja nicht lang, den lese ich nochmal vor. Das war geschrieben mit der gute Hirte und ist ein Lied Davids. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er der gute Hirte ist. Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht, denn du, Herr, bist bei mir. Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und gibst mir mehr als genug. Deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang. In deinem Haus darf ich für immer bleiben. Soweit mal Psalm 23. Wir kennen ihn alle vielleicht auch ein bisschen in einer anderen Übersetzung. Die Luther-Übersetzung ist ein bisschen gebräuchlicher. Das ist jetzt die Übersetzung aus der, das ist die Übertragung aus der Hoffnung für alle. Eine etwas modernere Bibelübersetzung, die wir genommen haben. Und auch dort heißt das dann eben, daher kommen wir auf den Titel, er leitet mich auf sicheren Wegen. Also in unserer neuen Predigtreihe geht es um diesen altbekannten Psalm 23, der, wie Christoph das letzte Woche schon mal angemerkt hat, scheinbar so auf den ersten Blick so eine kleine Schäferidylle verbreitet. Hier Tierten, Schäfchen, Wiesen, alles vielleicht eine Spur zu kitschig, zu weltfremd, so ein Bild aus vergangenen Zeiten, vielleicht wie das da. So was hang mal früher bei meiner Oma im Schlafzimmer über dem Bett, so ähnlich ist leider nicht genau das Bild, das hat mal meine Oma damals an irgendwelche Türken verkauft, die das gerne haben wollten. Ist ja in Deutschland nicht mehr so populär, ne? Sieht man kaum noch, nur noch so auf Flohmärkten sieht man das, oder vielleicht auch wie auf dem nächsten Bild. Der gute Hirte Jesus hat da so ein Schäfchen und haben da also eine größere Anzahl dieser Gattungen. Auf der anderen Seite. Aber Christoph hat uns in der vergangenen Woche ja schon erklärt, dass dieses Hirtenbild aus Psalm 23 vor 2000 Jahren in Israel eine ganz andere Bedeutung hatte als bei uns heute, die wir jetzt so mit romantischer Malerei konfrontiert waren, mit Gelsenkirchener Barock dieser Art, wie wir es gerade gesehen haben, und vielleicht auch so mit Motiven für Kitschkalender aus gutbürgerlichen christlichen Verlagen, die man so kaufen kann. Man immer so schöne Bildchen von netten Hirten und goldigen Schafen zu sehen sind. Und das prägt manchmal so ein bisschen unser Bild, aber das Bild ist falsch. Der Hirte war nämlich tatsächlich damals ein Beschützer einer Herde von wirklich nicht gefährlichen Tieren. Schafe sind nicht in der Kategorie gefährlicher Tiere, nicht so besonders hoch anzusiedeln. Eher sehr schutzbedürftig. Und die mussten geschützt werden vor Naturgewalten, vor Raubtieren, die es damals in der Gegend gab, und auch vor Verbrechern, die sich gerne eins von diesen Schafen vielleicht gerne mitnehmen wollten. Oder vielleicht auch mehreren. Und deswegen war auch dieser Hirtenstab, von dem hier im Psalm 23 die Rede ist, nicht so ein romantisches Accessoire, wie wir das auf diesen Kitschpostkarten sehen können, sondern ein Verteidigungswerkzeug, ein sehr handgreifliches, mit dem man sich gegen wilde Tiere wehren konnte und auch, wo mal ein Menschen, der mich angreifen konnte, damit ein wenig traktieren konnte. Und ich rufe auch nochmals in Erinnerung, für den jüdischen Hörer dieses Psalms 23, der relativ schnell schon damals in den jüdischen Gemeinden dann etwas war, was auch in den Gottesdiensten gesungen wurde, und gebetet wurde, war das ein starkes Bild. Der Hirte war nicht so ein weltfremder Naturbursche, kein Öko-Eremit, sondern er war ein Fighter, ein Kämpfer, ein Abenteurer, jemand, der was auf sich nimmt, und ein Bodyguard, der sich für diese kleinen Schäfchen, die er da behüten musste, oder auch für andere Tiere einsetzen musste. Und wie Christoph letzte Woche erzählt hat, geht es hier dann eben auch um jemanden, der Kraft geben kann und nachhaltige Kraft geben kann. Sondern ich muss mich mit der nächsten Aussage heute beschäftigen, gemeinsam mit euch. Das ist eigentlich eine näher betrachtet eigentlich ganz unglaubliche Aussage. Nämlich David, dieser Songwriter von diesem Psalm, der so aus den ewigen Charts der Menschheit stammt, der mittlerweile schon 2000 Jahre immer auf den Hitlisten steht und ein echter Old and Evergreen dann eigentlich ist, der redet davon, dass dieser besagte Hirte, mit denen er den Gott Israels meint und wie auch Daniel gerade ja schon in seinem Gebet ausgedrückt hat, mit dem auch heute Jesus Christus gemeint ist, wo wir auch im Neuen Testament viele Bilder von finden, dass Jesus auch der gute Hirte ist. Dieser Gott, dieser Jesus, der, so wird gesagt, leitet uns auf sicheren Wegen. Und die Übersetzung von Martin Luther, die ein bisschen bekannter ist, da heißt es dann an der Stelle, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Also hier ist mit in Sicherheit, er führt mich auf sicheren Wegen, ist eine sehr erklärende Übersetzung, die ein bisschen ausdrücken will, was damit gemeint ist, dass dieser Weg ein sicherer Weg ist. Tja, hoffentlich gut versichert, seid ihr alle, gibt auch diesen Namen hoffentlich Allianz oder so versichert, gibt auch noch andere gute Versicherungen. Ja, bei Otto heißt es, dann habt ihr völlig ausgekichert. Aber Sicherheit, wenn wir von Sicherheit reden, was heißt denn das eigentlich? Ich versuche mal eine Definition. die ich mir auch aus einem schlauen Werk rausgeholt habe. Ich zitiere einfach mal: Sicherheit bezeichnet einen Zustand, der frei von unvertretbaren Risiken der Beeinträchtigung ist oder als gefahrenfrei angesehen wird. Und der Störfaktor der Sicherheit ist also das Risiko, die Gefahr. Und wenn wir mal ehrlich sind, Sicherheit ist für uns eigentlich ein Grundbedürfnis, ein Gut, das von so vielem Wert für uns ist, dass wir als Einzelne, aber auch als Staat viel dafür investieren. Ich mache mal ein paar Beispiele. Versicherungen zum Beispiel, wie der Name schon sagt, die leben davon, uns zu versichern, uns so garantierte Sicherheit anzubieten. Krankenversicherungen gibt es, es gibt Rentenversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen, es gibt sogar eine Lebensversicherung. Lustiges Wort eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, Lebensversicherung. Und dann der Staat, also auch wir alle, wir setzen die Polizei zur Gefahrenabwehr ein, zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung, so heißt es in den Polizeigesetzen, zum Schutz von internationalen Krisen leisten wir uns eine Bundeswehr, die ziemlich teuer ist und ziemlich viel Material verschlingt, und sogar einen Geheimdienst, von dessen Existenz wir zwar wissen, aber wo wir eigentlich gar nicht so ganz genau wissen, was der eigentlich so tagtäglich macht. Und sonst kleinere runtergezogen ins Private, manche Betriebe leisten sich einen Sicherheitsbeauftragten, der sich um die Sicherheit im Betrieb, um die Verletzungsgefahren, um die Eindämmung von Verletzungsgefahren kümmert. Und Sicherheitsdienste laufen durch die Gegend, bewachen öffentliche und private Einrichtungen. Wird viel Geld für ausgegeben. Und gerade wir Deutschen, wir haben es gerade ganz besonders gerne sicher. So ein bisschen so Sicherheitsmenschen, die gerne alles machen und die auch dann zu Hause, wenn sie ein Haus bauen, dann so noch ein Kettchen an die Tür machen, damit auch ja nichts passiert, damit auch ja keiner einbrechen kann. Da sind auch Weltmeister in Sicherheit. Ja, alles gut und schön. Und ich möchte jetzt auch all diese Bestrebungen gar nicht irgendwie kritisieren oder lächerlich machen, denn sie erfüllen eigentlich durchweg mit gesundem Maß betrieben natürlich. Da kann man es natürlich deftig übertreiben, auch im Versicherungswesen. Da gibt es diesen schönen Film mit Gerhard Polt. Wer ist denn nochmal? Kehraus heißt der, glaube ich. Das ist so ein Film, wo Gerhard Polt einen Versicherungsvertreter zu Besuch hat und der schwatzt ihm dann alle möglichen Versicherungen auf. Und als er dann gegangen ist, fällt ihm eigentlich auf, dass jetzt die Versicherungsbeiträge im Monat höher sind als sein Einkommen. Und dann geht es in dem Film so weiter. Ein sehr empfehlenswerter Film. Der kommt immer so zur Faschingszeit, weil er auch so mit Faschingssachen spielt. Das macht so ein bisschen deutlich, man kann es übertreiben. Aber im Grunde genommen ist es ja gar nicht schlecht, sich abzusichern und auch so ein bisschen für seine Familienvorsorge zu tragen. Es gibt ja wirklich viele Dinge, wo es besser ist, wenn man dann ein bisschen Rückhalt hat. Aber interessanter ist ja eigentlich mal, machen wir doch mal eine kleine private Bestandsanalyse bei uns selber. Wie ist es denn so, um deine Sicherheitsvorsorge bestellt? Hast du eine gute Krankenvorsorge? Wir leben ja in Deutschland, da werden die meisten Leute sagen, ja, habe ich. Krankenversichert, Pflichtversicherung oder die Selbstständigen sind privat versichert, alles kein Problem. Und hast du an deine Altersvorsorge gedacht? Da wird es schon ein bisschen kritischer jetzt hier, ne? Riester-Rente, vielleicht eine Immobilie schon ins Auge gefasst oder im Plan oder so schon drin liegen. Vielleicht auch wirklich eine Lebensversicherung, wo mal ein schönes Bettchen mal irgendwann mal ausbezahlt wird. Vielleicht für die besser betuchten ein Nummernkonto in der Schweiz. Oder, denn wenn man so von diesem Geldlichen wegkommt, lebst du in stabilen Verhältnissen? Will dir so ein bisschen Sicherheit gewähren? Hast du eine Familie? Vielleicht schon Frau oder Mann? Kinder? Ein Haus? Ein iPhone vielleicht? Also ist doch alles bei dir harmonisch und läuft alles gerade gut ab? Und wie ist denn so gerade dein Sicherheitsstatus? Wie würdest du das einstufen? Ist der entspannt? Alles gut abgesichert? Keine akuten Gefahren im Raum? Ja, oder geht es dir vielleicht so ein bisschen so wie der jungen Frau, die wir jetzt mal zwischendurch mal eben zu Wort kommen lassen?
Mein ganzes Leben habe ich darauf gewartet, dass du mich ein Märchen erleben lässt. Habe in einer Fantasiewelt ohne Bedeutung gelebt. Es ist nicht okay, ich fühle mich nicht sicher. Zurückgeblieben, gebrochen, leer, verzweifelt. Ich will atmen, aber kann keine Luft finden. Ich dachte, du wärst vom Himmel geschickt. Ich muss noch so viel mehr sagen. Hilf mir, einen Weg zu finden. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie es sich wirklich anfühlt, alleine draußen zurückgelassen zu werden. Nun, vielleicht solltest du einfach wissen, wie es sich anfühlt, draußen alleine zurückgelassen zu werden. Warum spielst du so mit mir? Immer jemand anderes, auf den man die Schuld schieben kann. Vielleicht wirst du eines Tages verstehen, es gibt noch viel mehr zu sagen. Aber ich hoffe, dass du deinen Weg finden wirst. Ich werde dir sagen, mein ganzes Leben lang habe ich darauf gewartet, dass du mich ein Märchen erleben lässt. habe in einer Fantasiewelt ohne Bedeutung gelebt. Es ist nicht okay, ich fühle mich nicht sicher. Ich muss beten. Vater im Himmel, bitte rette mich.
Schönen Dank, Imke. Habt ihr es erkannt? Weiß jemand, was das war, was das für ein Text war? Dann löse ich mal auf. Vielleicht hat das deswegen nicht erkannt, weil die Imke viel zu viele Klamotten anhatte gerade. Das ist nämlich ein Song von Anastasia. Anastasia, die berühmte Sängerin. Und das Stück heißt Left Outside Alone. Wenn ihr jetzt so drüber nachdenkt, das läuft ja pausenlos im Radio, dann erinnert euch vielleicht an so ein paar Textpassagen aus der Sache. Und das ist dann die deutsche Übersetzung des Liedes. Und Anastasia ist sehr, sehr, sehr erfolgreich, wissen wir alle. Und zwar weltweit, nicht nur in Deutschland. Sie ist begabt, hat eine einzigartige Stimme, so richtig so eine Röhre, die sehr auffällt, wenn man mal so zufälligerweise ins Radio reinhört und dann mal was richtig Gutes hört. Sie ist gut aussehend, wie wir hinten auf den Bildern sehen können. Schaut nett aus. Und bei Anastasia war es so, in ihr Leben platzte vor ein paar Jahren eine Katastrophe. Es war 2003 im Januar. Da haben Ärzte bei ihr Brustkrebs diagnostiziert. Und der ist dann mit Operationen und Bestrahlung behandelt worden. Und wie jeder weiß, ist das eine Tortur mit zahlreichen schwächenden Nebenwirkungen verbunden. Die Haare fallen in der Regel aus, wenn ich Chemotherapie bekomme. Man fühlt sich schwach und betäubt. Und ich denke auch so, die Brusterkrankung ist eine schlimme Sache für viele Frauen, die dann stark mit ihrem Selbstwertgefühl knapsen müssen, erstmal damit umgehen müssen mit dieser Situation. Und für Anastasia ist die Sache einigermaßen gut ausgegangen. Also in einer Rekordzeit von 6 Monaten konnte ihr Krebs erfolgreich behandelt, bekämpft werden. Anastasia ist heute auch geheilt. Und da machte sie dann erstmal eine Pause so von circa einem Jahr nach dieser Geschichte, die sie ja doch ziemlich rausgerissen hat. Hat dann eben 2004 ihr Album Anastasia, wie auch ihr Name eben heißt, veröffentlicht. Und viele Lieder, die auf dem Album drauf sind, die sind in dieser Zeit im Krankenhaus entstanden. Und ich finde, das ist so eigentlich ihr bestes Album, was es von ihr gibt, halt gerade eben auch wegen der Tiefe in den Texten, die man dann nachlesen kann. Und dieser Song, Left Outside Alone, der handelt eigentlich erstmal so ein bisschen von enttäuschter Liebe, hat man gerade ja rausgehört. Aber ein bisschen weiter auch noch irgendwie, wir sehen am Beispiel von Anastasia, das Leben ist keineswegs sicher. Trotz aller Versicherungen, trotz aller falscher Sicherheiten, die wir so mit uns herumschleppen. In dem Sinne, dass wir bei aller Vorsorge, die wir treffen, nicht die Gefahren des Lebens, dass die uns nicht auch einholen können eines Tages. So wie bei Anastasia, die plötzliche Krebsdiagnose, mitten in ein erfolgreiches Leben hinein, sie hat ja auch Geld wie Dreck, also ich denke mal, für die ist es jetzt kein Problem, gute Ärzte dann zu akquirieren, die sofort da loslegen und alles tun, was man machen kann, aber trotzdem, die Diagnose ist da. Oder vielleicht ist es der Tod eines nahen Menschen, der uns plötzlich aus der Bahn reißt, ganz banal wirtschaftliche Probleme. Und was wir in Europa gerne vergessen, weil wir haben jetzt so in einer geschichtlich relativ kurzen Zeit hier in Europa ein bisschen Ruhe, keinen Krieg, keine Naturkatastrophen, keine Epidemien, aber etwas, mit dem ganz viele Leute in der ganzen Welt heute leben müssen, pausenlos leben müssen. Wir können keinesfalls sicher sein, dass es bei uns nicht eines Tages auch mal wieder losgeht. Epidemien wären auch das Einfachste, aber auch Krieg ist nicht ganz so weit weg, wie man manchmal denkt. Und das Interessante bei Anastasia ist, sie bekennt in dem Song, ich fühle mich nicht sicher. Und meine Märchenträume, das, was ich mir immer so vorgestellt habe vom Leben, und vielleicht auch aus anderen Menschen reinprojiziert habe, ist ja jetzt so ein Liebeslied oder ein Lied über eine verlorene Liebe, die haben sich nicht erfüllt. Und auf Menschen zu vertrauen, ist risikoreich und oft auch vergebliche Liebesmühe. Und sie sagt das so schön plastisch, ich bin allein hier draußen. Hier draußen ist das Leben. Wir sind irgendwie alle allein im richtigen Leben. Und ich empfinde irgendwo, mein Leben ist nicht okay. Da fehlt irgendwas. Und dann kommt sie ganz zum Schluss. An diesem Lied kommt sie dann zum Ergebnis, ich muss beten, und erhofft sich vom Vater im Himmel, den sie da anruft, Rettung und bittet Gott ganz konkret darum, sie zu retten. Ich glaube, Jesus würde jetzt, glaube ich, zu ihr sagen, wenn er das so hören würde, du bist ganz, ganz nah dran am Himmelreich. Denn sie hat erkannt, ich denke auch wirklich in dieser Situation, in dieser Krisensituation, wo dieses Album entstanden ist, jetzt entstand, dass es keine Sicherheit allein in der Welt gibt. Sie wurde bitter enttäuscht, erhofft sich Hilfe, nicht mehr von Menschen, sondern von Gott, den sie auch ihr Vertrauensfall sogar schon Vater nennt. Und wie David das in seinem Psalm auch macht, wendet sich Anastasia ab von sich selbst und geht in ihrer Verzweiflung zu Gott. Wenn man sich so ein bisschen den weiteren Weg von Anastasia die letzten paar Jahre anschaut, seit 2004, dann gewinnt man den Eindruck, dass ähnlich wie bei David diese Krisenzeit sie eigentlich nur noch fester gemacht hat. könnte auch fast sagen, so seitdem sie da, das hat, ist dann noch ein bisschen figurbetonter und das ist ein anderes Thema. Ist vielleicht nicht ganz so gut, aber auf jeden Fall ist sie gestärkt aus der ganzen Sache rausgegangen. Man merkt sie in ihren Texten ab, man merkt an, dass sie da Kraft rausgewonnen hat. Und ich glaube auch persönlich, dass sie in diesem persönlichen finsteren Tal, was sie damit erlebt hat, auch Gott ein Stückchen näher gekommen ist. Sonst würdest du solche Texte nicht schreiben. Und das ist nicht der einzige Text auf diesem Album. Es gibt noch so zwei andere Lieder, die auch so sehr stark in diese Richtung gehen. Und ein Lied auch, wo sie sich sehr stark mit ihrer Krebserkrankung und mit der Zeit im Krankenhaus auseinandersetzt und dort auch beschreibt, wie sie Hilfe bekommen hat. Und das ist eigentlich ein großer Schritt. Denn erst einmal sorgen wir eigentlich für unsere Sicherheit gerne selbst. Sprichwort sagt ja schon so, Not lernen beten, und umgekehrt können wir eigentlich feststellen, solange es uns gut geht, dann denkt man bedeutend weniger an Gott als in der Not, und vielleicht meint man sogar zuweilen, es geht auch ganz gut ohne ihn. Braucht ja momentan niemand, es läuft ja alles ganz gut. Und dann kommt noch hinzu, dass wir uns eigentlich äußerst ungerne in unsere Pläne hineinreden lassen. Schon vom Menschen nicht. Schon Menschen finden das schon unangenehm, wenn unsere Eltern oder gut meinende Freunde vielleicht allzu viel in unser Leben hineinquatschen. Und wir wollen uns gerne selbst verwirklichen. Und in guten Zeiten halten wir uns darin auch für unschlagbar. So ein bisschen wie Super Grobi. Greift das nochmal auf, was Christoph letzte Woche gesagt hat. Der Held seiner Jugend halt, Super Grobi aus der Sesamstraße. Der Held, der alles im Griff hat. Gibt also ein starkes Spannungsverhältnis. So zwischen diesem Wunsch nach größtmöglicher Sicherheit, den wir alle in uns tragen und den wir auch alle füttern mit Versicherungen aller Art, einerseits und möglichst individueller Freiheit, die wir eigentlich auch ganz gerne hätten und uns nicht reinreden zu lassen in unseren Kram, andererseits. Jetzt komme ich nochmal zurück zum Psalm 23. Der Psalm ist nämlich eigentlich ganz ähnlich wie der Song von Anastasia, ein Erfahrungsbericht eines Menschen. David ist ja ein realer Mensch gewesen. Erstmal ursprünglich auch mal ein Hirte, deswegen kennt er sich auch mit Jägern gut aus, und später ein König und jemand, der wirklich viel Ärger in seinem Leben gehabt hat, wie Christoph das letzte Woche schon erzählt hat. Möchte ich nicht wiederholen, hört euch die Predigt nochmal als MP3 an, könnt ihr euch ja downloaden auf der Homepage. Könnt ihr euch alles nochmal dazu nochmal anhören, wer David war. Aber es ist der Erfahrungsbericht eines Menschen, dessen Sicherheit so ein wenig ins Wanken geraten ist und der uns dann aus seiner Erfahrung eine Empfehlung weitergibt. Nämlich die Empfehlung ist ganz einfach: Vertraue diesem Herrn. Und gemeint ist hier natürlich der Gott Davids, der Gott Israels, der Vater von Jesus Christus und auch Jesus Christus damit selber. Und damit beschreibt David aus seiner eigenen Erfahrung das Leben eigentlich derjenigen in diesem Psalm, die zur Herde dieses Hirten gehören. Also die Menschen letztendlich, die Ja zu Gott gesagt haben, die mit ihm leben, und man könnte jetzt auch mal einfach ganz banal sagen, die Christen. Super, ne? Ist ja eigentlich ganz schön erstmal so diese Botschaft, ne? Heißt das dann für uns alle hier, die wir heute Morgen hier im Kino sitzen, denn wir befinden uns ja gerade in einem christlichen Gottesdienst und sind daher wohl zum Großteil Christen, nehme ich mal an, oder die Leute, die nicht so ganz sich als Christen bezeichnen würden, sind vielleicht mal zumindest mal Sympathisanten. Heißt denn das dann eigentlich Christ sein, wenn ich dann mal Christ wäre? Das ist die beste Versicherung, die es überhaupt gibt. Und jetzt kommt wieder Super Grobi ins Spiel. Das ist also ein Bild von Super Grobi. Also werde ich dann zum Super Grobi, wenn ich Christ werde? Was ist denn dann der sichere Weg, von dem David spricht? Heißt das, dass wenn ich Christ bin oder werde, dass ich dann die Sicherheit gepachtet habe? Mir kann dann nichts mehr passieren? Ich werde keinen Krebs bekommen, nicht krank werden, ich werde keinen Krieg erleben, ich werde keine Geldsorgen mehr haben. Zumindest dann, wenn ich vielleicht alles richtig mache. Ist das so? Negative Botschaft ist leider nicht. Leider nicht. Nicht in dem Sinne, dass uns da diese ganzen Sachen nicht mehr passieren. Denn dagegen spricht schon der Psalm 23 selbst, was man gerne übersieht. Der ist ja so dieser Schäfchen- und Hirten-Psalm, den man auf diesen Kitschpostkarten sieht und wo man erstmal nur die schönen Sachen raushört. Aber in diesem Psalm selber ist sogar sehr plakativ davon die Rede, dass es Gefahren gibt, dass es ein finsteres Tal gibt und dass es sogar Feinde im Raum sind. Und dazu gibt es ein schönes Bild. Das habe ich mal in den Gästehäusern Hohe Rhön mal abfotografiert. Da steht unten auch drunter: Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, kann man sehr schlecht lesen. Da hinten, das sind ja diese ganzen dunklen Katzen und da vorne ist die Maus, die sogar in der Mausefalle drin liegt. Ganz entzückendes Bild. Also zeigt das so ein bisschen. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Diese Mäuse meinen es wirklich nicht gut. Also im Psalm 23 steht schon drin: Die Gefahren gehen nicht weg. Und dass einem Christ nichts passiert, das spricht auch gegen jegliche Lebenserfahrung. Ich selber könnte jetzt schon eine halbe Stunde darüber erzählen, was Christen alles für einen Mist erlebt haben und was für furchtbare Geschichten, was für tragische Schicksale auch Christen passieren. Und was ist dann eigentlich dann das Positive daran? Also das Aber daran ist, dass es auf jeden Fall mal so ist, dass wir in diesem Psalm von jemandem, der es wissen muss, weil er nämlich selber die eigene Erfahrung gemacht hat, sagen können, dass ich nicht alleine bin in der Situation, in dieser Krisensituation, dass Gott bei mir ist, der Herr ist bei mir in der Situation und dass mein Vertrauen auch belohnt wird. Ich zupfe jetzt mal ein paar Aussagen aus dem Psalm 23 raus und reihe sie nochmal aneinander. Da wird gesagt, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen. Also er sorgt für mich und sorgt dafür, dass es mir auch gut geht und ist bei mir. Und er führt mich zu frischen Quellen. Er tankt mich auf, gibt mir neue Kraft, hat Christoph letzte Woche ausgeführt. Und er beschützt mich mit seinem Hirtenstab. Das heißt, er knüppelt auf die Feinde ein, auf die bösen Katzen, die im Hintergrund dann lauern. Und steht mir bei in der Situation. Ich weiß, dass er dabei ist. Und er gibt mir bei all dem mehr als genug, steht dann weiterhin im Psalm 23 drin. Das sind schöne Zusagen. Und wenn sowas in der Bibel drin steht, solche Sachen, die solche plakativen Aussagen machen, solche Versprechungen, dann nennen das schlaue Christen manchmal Verheißungen. Und Verheißungen meinen ein bisschen, wenn da sowas drin steht, dann kann man sich ein bisschen darauf berufen. Es ist so, dass man sagen kann, das, was hier als Erfahrung wiedergegeben ist und was in der Bibel drinsteht, das ist so ein kleines Versprechen. Weil Gott schreibt das ja nicht so rein, um uns danach nachher zu sagen, das galt für David und vielleicht auch für Anastasia, aber nicht für dich. Aber das ist ein Versprechen, das kann man auch in Anspruch nehmen. Und dann gibt es ein ganz großes Versprechen in diesem Psalm, nämlich, dass ich immer zu dieser Herde dazugehören werde. Steht nämlich drin, deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang, und in deinem Haus darf ich für immer bleiben. Also gibt ja diesen Spruch von Nina Ruge, alles wird gut. In dem Sinne passt der mal wirklich. Also in diesem Nina Ruge-Kontext finde ich das nicht so ganz gelungen. Aber hier, dieser Psalm 23 gibt uns sozusagen mit der Unterschrift Gottes den Hinweis, die Leute, die zu dieser Herde dazugehören, die werden dabei bleiben, die werden für immer in diesem Haus bleiben. Also gibt es ein Happy End. Also viele gute Botschaften, dieser Psalm 23 mitbringt. Schön, aber jetzt die entscheidende Frage ist ja eigentlich, wer kann sich denn eigentlich auf Psalm 23 berufen? Wir alle? So wie wir heute hier sitzen, ist das jetzt so ein Generalfreibrief für uns alle, dass wir alle sagen können, uns wird das so passieren, wir werden diese Erfahrung mit Gott so machen, wie es da drin steht. Wir werden zwar nicht von Krankheiten und von Problemen verschont werden, aber wir werden jemanden haben, der uns da drin hilft, der uns unterstützt und der uns ganz zum Schluss dann auch bei sich behalten wird. Wird das für uns alle gelten? Von wem redet David denn hier eigentlich? Jetzt muss man gar nicht groß hier andere Stellen heranziehen. Schauen wir doch einfach mal genau hin. Hier ist ganz einfach, ganz banal von einer Herde die Rede. Übrigens nicht mal von Schafen steht hier eigentlich drin, aber bleiben wir mal ruhig bei diesem Schafbild. Können ja auch Ziegen oder irgendwas anderes sein. Aber bleiben wir mal beim Schaf, denn die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass David hier von dieser Gattung auch ein bisschen ausging, wie er so beschreibt. Und da stellt sich ja die Frage, hier ist also von einer Herde oder von einem Schaf die Rede. Und wer ist denn dann das Schaf im übertragenen Sinne bei uns? Ein Bild von einem Schaf. Und da finden wir folgende Hinweise im Psalm 23, was es mit diesem Schaf auf sich hat und was dieses Schaf, was dazugehört zur Herde, eigentlich für Anspruchsvoraussetzungen erfüllen muss, um ein Schaf der Herde zu sein. Erstmal hat das Schaf ganz banal gesagt, einen Hirten. Da gibt es einen Boss in der Herde. Oder es gibt sozusagen eben jemanden, der sich liebevoll um diese ganze Herde kümmert. Und damit ist natürlich Gott gemeint, wie wir schon gehört haben. Jesus Christus. Und interessant ist auch, dass der Psalm 23 ist ja aus Schafperspektive geschrieben. Der Autor selber sieht sich ja als ein Bestandteil dieser Herde, als ein Schaf an und redet hier nicht von irgendeinem Hirten oder von einem Dienstvorgesetzten, sondern er nennt ihn mein Hirte. Und hier klingt in diesem kleinen, unscheinbaren Wort, da klingt was von persönlicher Beziehung, von einem Vertrauensverhältnis an. Und das ist ein bisschen mehr als jemand nur zu kennen, zu ahnen, dass es den gibt oder zu wissen, ich lebe in einem Großbetrieb und irgendwo oben gibt es den großen Chef, der hier einem vorsteht, den Aufsichtsratsvorsitzenden, den Geschäftsführer. Nee, also hier gibt es eine ganz enge Gemeinschaft, wenn man es fast sagen, eine Lebens- und eine Schicksalsgemeinschaft, wie ja auch in dem Psalm dann deutlich wird, was der Hirte alles macht. Und man geht da gemeinsam, man wandert und man wandert auch mal durch finstere Täler und immer ist so diese Herde beisammen. Das heißt also, jedes Schaf ist ganz, ganz, ganz nah bei diesem Hirten dran, mit dem es gemeinsam wie ich geht. Und das Entscheidende, jetzt kommen wir mal zum unangenehmen Teil, das Entscheidende bei dieser Sache ist, dass sich dieses Schaf führen und leiten lässt. Denn da steht ja auch an dieser entscheidenden Stelle, an der wir uns heute da festmachen, steht es ja drin, er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er der gute Hirte ist. Und das bedeutet, um auf sicheren Wegen laufen zu können, muss ich mich leiten lassen. Da sind wir wieder bei diesem unangenehmen Anfangsgedanken, den ich vorhin gesagt habe, wir haben das eigentlich nicht so gerne, dass wir uns von irgendjemandem leiten lassen. Aber hier geht es darum, dass ich diese Leitung annehme, dass ich sie auch für mich in Anspruch nehme. Also es gibt zwar auch schwarze Schafe und es gibt auch Schafe, die ab und zu mal aus der Herde ausbrechen und dann der gute Hirte wird diesen Schafen nachgehen. Auch da gibt es ja ein schönes Bild in der Bibel von dem verlorenen Schaf, wo der Hirte dann hinterherläuft und lässt alle anderen Schafe rumstehen und sucht so lange, bis er das eine Schaf gefunden hat, das verlorene Schaf. Das geht nicht verloren, das wird jetzt eingesammelt. Ne? Aber so grundsätzlich, ein Schaf, was nicht dem Hirten hinterherläuft, ist nicht mehr bei der Herde mit dabei. Und das heißt also, diese Bereitschaft, dieses Vertrauen diesem Hirten entgegenzubringen, das müssen wir schon mitbringen. Und das Vertrauen ist dann in dem Schaf drin. Und das Vertrauen, das sehen wir also auch hier in dem Psalm halt, das Vertrauen wird ja belohnt. Denn das Vertrauen wird hierdurch sinnbildlich, dass eigentlich David, der zurückblickt auf Zeiten, wo er offenkundig auch durch finstere Täler gegangen ist, denn sonst würde er das wohl nicht sagen, beschreibt in diesem Bild, dass er das hinter sich hat und dass es gut war, dass der Herr wirklich sein Hirte ist und dass ihm alles das passiert ist, was da drin stand. Also es ist vertrauenswürdig, man kann sich darauf verlassen, was da drin steht. Und deswegen jetzt so ganz zum Schluss meine Frage an dich. Bist du ein Schaf? Eine etwas umfassende Frage, denn wenn du schon Christ bist, dann kann ich dir die Frage stellen, gut, du bist Christ, aber bist du wirklich bereit, dich wirklich in allem von Gott leiten zu lassen? Hast du eigentlich mal jemals in deinem Leben mal die Entscheidung getroffen, Gott wirklich ans Ruder zu lassen und Gott wirklich in deinem Leben entscheiden zu lassen, auch in den Bereichen, wo die Leitung eigentlich nicht so gut gefällt? Ist also die Beziehung zwischen dir und Gott eine Beziehung zwischen einem Hirten und einem Schaf? Und falls nein, warum eigentlich nicht? Und für all die Leute, die ihn jetzt verstehen so ein bisschen, dass sie nach diesem Muster, in diesem Hirten- und Schafverhältnis eigentlich wohl eher keine Christen sind, weil sie vielleicht nicht mal den Hirten kennen, oder den Hirten vielleicht bisher nur so als eine Figur kennengelernt haben, aber diesen Hirten nicht mal persönlich angegangen sind, wie Anastasia das in ihrem Lied macht am Ende, wo sie sagt halt, ne, ich muss beten und ich bitte dich, Herr, hilf mir. Die nicht mal diesen Schritt gemacht haben, wie schaut es bei dir aus? Hast du eine Ahnung davon, dass es sich lohnt, in dieser Herde mit dabei zu sein? Und so damit irgendwie auch den Schutz und die Sicherheit und aber besonders auch diese Liebe des Hirten, die in diesem Vers zum Ausdruck kommt. Deswegen ist es eigentlich schon ein sehr schöner Vers. Mir hat er übrigens immer ganz gut gefallen. Immer schon. Christoph sagte letzte Woche, ich fand ihn immer schon so ein bisschen, auch so ein bisschen zu idyllisch oder so. Ich fand ihn immer ganz toll. Und weil er so warmherzig ist und weil, wenn man den so richtig an sich ranlässt, man mitbekommt, was eigentlich da für eine Person dahinter steht, die diese Sicherheit gibt. Hättest du Lust, diesen Hirten in dein Leben reinzulassen? Und dann kann ich eigentlich nur eins sagen, dann kann ich dir nur eine Empfehlung geben, oder ich kann euch eigentlich beiden diesen Gruppen, die ich angesprochen habe, nur eine Empfehlung geben, dann bete einfach zu Gott. Ganz banal. Alleine, vielleicht heute Nachmittag oder heute Abend, wenn du alleine bist, oder vielleicht mit jemandem anders, vielleicht mit jemandem von uns hier. Hier unten flitzen ja jede Menge Leute rum, vom Theaterteam, die eben und ich halt, die Band, da sind jede Menge Leute da, Leute, die ihr vielleicht kennt oder so. Nehmt euch doch mal jemanden und betet mal mit jemandem zusammen und kapituliert einfach mal. Sagt einfach mal, ich fühle mich eigentlich genauso beschissen. Ich weiß, mein Leben ist nicht okay und ich möchte einfach mal, ich möchte es mal bekennen, dass das so ist. Ich möchte es mal rauslassen und sagen, dass ich es nicht alleine packe. Und dass du dich eben nicht sicher fühlst und dass Gott dir helfen soll. Ja, und dann ist es eigentlich ganz einfach. Also, wir kennen die Geschichte vom verlorenen Schaf. Ich glaube, dass jeder mit zur Herde dazukommen kann, der diesen Wunsch ernsthaft wirklich innerlich verspürt. Aber er muss ein Bestandteil der Herde sein wollen. Das ist die erste Geschichte, die man ergreifen muss. Ja, jetzt habe ich die Band gebeten, den Song von Anastasia mal zu spielen. Das tun sie jetzt auch. Auch nochmal in einer Unplugged-Version zur Richtung. Und möchte euch jetzt einfach nochmal die Gelegenheit geben, Hört das Lied mal so, wie ich das gerade angedeutet habe. Versucht es einfach mal, versucht euch mal so in das Lied mit reinzubegeben, dass wenn ihr gerade in einer schwierigen Situation seid, dass er diesen Weg mitvollzieht und dass er im Gedanken dazu zu Gott betet. Ich bete mal mit uns zusammen. Vater, ich danke dir für dieses Bild, für den Psalm 23, dass du uns sagst, dass du der gute Hirte bist. Und ich danke dir auch dafür, dass du uns versprochen hast, dass du uns nachgehst und dass du uns wirklich beschützen möchtest. Mich möchte ich für all die Leute bitten, die gerade in einer schwierigen Situation sind, die wirklich gerade durchs finstere Tal durchgehen oder durch sowas Ähnliches. Ich möchte dich darum bitten, dass du ihnen deinen Schutz zeigst und dass du ihnen den Weg auch aufzeigst, dass du da bist und dass sie zu dir kommen können und zu dir beten können. Ich möchte dich wirklich auch um Schutz für all die Leute bitten, die gerade in einer schwierigen Situation sind. Ich weiß nicht, was wir gerade für Leid und für Schwierigkeiten im Raum haben, aber du weißt es und du bist da dafür, dass man zu dir kommen kann. Ich möchte dich auch um Segen für die ganze nächste Woche für uns alle bitten, dass wir nicht durchs finstere Tal gehen müssen oder wenn wir durchs finstere Tal gehen, dass du ganz nah bei uns bist. Und ich möchte dich auch für Anastasia bitten, dass diese Erfahrung, die sie machen durfte, dass sie die vertiefen kann und dass du ihr wirklich ganz nahe kommst. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.